Hallo und herzlich willkommen hier bei Papas im Anflug, Folge 9, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Hallo Aaron.
Hallo Jonas. Willkommen zurück.
Vielen Dank. Ja, es ist schön, wieder in deinem Arbeitszimmer zu sitzen und dich in Live-Farbe und in kompletter Körperlichkeit wahrnehmen zu können.
Ja, geht mir ähnlich. Das über Zoom mit dem ganzen Delay, was wir zwischenzeitlich hatten, es hat trotzdem wunderbar funktioniert, aber es geht nichts darüber, sich gegenüber zu sitzen und solche tiefgründigen Gespräche, die wir so führen, auch wirklich Auge in Auge zu führen.
Du hast mir vorhin schon angedeutet, du hast heute hier für die neue Rückkehr zurück in Deutschland-Folge, hast du ein Zitat wieder mal am Start?
Das habe ich. Der Bezug kommt dann später. Eltern sind auch nur Menschen.
Aha.
Kann was aufmachen.
Gut.
Muss nicht, aber kann.
Eltern sind auch nur Menschen. Ja, lassen wir das erstmal so stehen. Ja. Ja, da gibt es ja noch einen Bezug zu. Womit fangen wir an? Wie sieht's aus?
Ja, also wir haben ja für uns eine große Neuigkeit, die für die potenziellen Hörerinnen und Hörer jetzt hoffentlich nichts Neues ist. Und zwar haben wir heute am 7.5.2024 nun tatsächlich unsere erste Folge auch veröffentlicht.
Genau, das ist ja quasi jetzt, wenn man uns jetzt gerade zuhört, ist es wahrscheinlich nicht so prickelnd für die Leute, weil sie im besten Falle schon 8 Folgen gehört haben.
Genau.
Für uns ist es tatsächlich gerade ein besonderer Moment, dass wir das jetzt wirklich auch an die Öffentlichkeit gesendet haben.
Genau, also wir wussten ja, als wir die erste Folge aufgenommen haben, noch nicht wirklich, ob wir das jetzt für die Öffentlichkeit tun oder einfach nur für uns. Haben aber schnell gemerkt, dass uns das erstens gut tut, diese Gespräche zu führen, auch uns selbst sozusagen zu disziplinieren, uns regelmäßig zusammenzusetzen und auch, dass wir den Eindruck haben, dass das auch für dritte Personen einen Mehrwert haben könnte oder einen Unterhaltungswert haben könnte oder einen Gedanken-Input haben könnte, diese Folgen oder diese Gespräche zu hören. Jetzt hat es doch noch mal ein bisschen länger gedauert als ursprünglich gedacht, aber jetzt haben wir das alles auf den Weg gebracht und wie gesagt, heute ist Anfang Mai, der 7.5. Und ab jetzt werden wir ein bisschen aufholen. Wie gesagt, für euch ist das alles schon passiert, aber für uns, dass wir jetzt die schon aufgezeichneten Folgen nach und nach in einer etwas höheren Frequenz veröffentlichen, bis wir dann wirklich sozusagen nah an live sind, sodass es dann, wenn wir in die heiße Phase der Schwangerschaft unserer Partnerinnen eintreten, dann auch möglichst nah mit unserem Podcast sind. An der Realität und an der Jetztzeit. Das ist so der Plan der nächsten Wochen. Und also der für euch schon geschehenen Wochen sozusagen. Ich bin sehr gespannt, wie er angekommen sein wird bis jetzt, in dem Moment, in dem du diesen Podcast hörst. Du Hörerin oder du Hörer. Ja, und deswegen ist es jetzt gerade super aufregend und ich finde es auch total schön, dass wir das jetzt gerade zusammen gemacht haben, sozusagen auf diesen Button gedrückt. Und ja, dieses weitere Baby losgeschickt haben in die Welt, damit es wachsen und gedeihen kann.
Ja, schön gesagt. Ey. Also ich empfinde das gerade, glaube ich, auch nochmal als einen sehr, sehr besonderen Moment, weil ich auch einfach merke, ich bin selber noch gar nicht wirklich im Jetzt angekommen. Also ich hänge also jetzt, heute ist Dienstag, wir sind Samstag spät abends aus Indien zurückgekommen, also vor zweieinhalb Tagen und ich bin seelisch, glaube ich, noch so ein bisschen dazwischen. Also es ist toll, gerade in Deutschland die grünen Wälder zu sehen und Wasser aus dem Wasserhahn trinken zu können. Und also ich merke gerade, ich bin sehr gerne in Deutschland. Ich freue mich, dass das hier irgendwie das Land ist, in dem ich leben kann. Nichtsdestotrotz war Indien eine großartige Erfahrung. Und ganz habe ich ja auch in den Folgen so ein bisschen angedeutet, wie anders es da ist. Genau, und jetzt bin ich immer noch in so einem Zwischenzustand, noch ein Drittel Indien, zwei Drittel Europa, Deutschland. Und das Podcasten jetzt hier, das mit dir sprechen, hilft auf jeden Fall gerade nochmal im Landeanflug, um wieder in mein eigentliches Jetzt zurückzukommen.
Ja, da kann man sich auch einfach mal ein bisschen Zeit lassen und muss das nicht in einem Sturzflug machen, sondern einer gleitenden Landung sozusagen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr beide gesund wieder da seid. dadurch, dass ich mir die Folgen jetzt natürlich nochmal genauer angehört habe und anfangs hatten wir es nicht geplant, aber doch ein bisschen geschnitten habe, vor allem meine Wenigkeit mit meinen doch sehr, sehr vielen Äs und Äs, die ich jetzt in diesem Fall drin lassen werde, aber ich habe mir jetzt doch angewöhnt, die möglichst rauszuschneiden, damit das Hörerlebnis eben nicht ganz so gestört wird. Und dabei bin ich in Folge 3 über zwei Punkte gestolpert, in denen ich versprochen habe, gewisse Fakten nachzuliefern, was bis heute nicht geschehen ist. Und das hole ich jetzt gute 5 Folgen später nach. Und das eine war, Jonas, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da haben wir über Filme gesprochen oder auf Medien. Also wann ist der richtige Zeitpunkt, seinem Kind ja gewisse Filme, die einem am Herzen liegen, näher zu bringen.
Wie zum Beispiel Schieb mir das Lied vom Tod.
Gell? Das habe ich damals als Beispiel genannt, warum auch immer. Aber das ist mir jedenfalls als erstes durch den Kopf geschossen. Und da habe ich von einem Buch berichtet, was ich gelesen habe, von einem Vater, der seinem jugendlichen Sohn sozusagen einen Deal abschwatzt. Er darf die Schule unterbrechen für ein Jahr, um sich irgendwie selbst zu finden, aber dafür muss er mit dem Vater jeden Tag einen Film schauen. So, das war die Prämisse und dann wusste ich natürlich den Titel nicht und da hattest du dir auch notiert, mich darauf nochmal hinzuweisen, dass ich den noch nachzuliefern habe, was ich jetzt heute tue. Also erstmal, es war leider nicht täglich, sondern 3 Filme in der Woche, das war der Deal. Und das Buch heißt Unser allerbestes Jahr. Und das ist von David Gilmour, der lustigerweise so heißt wie der Sänger und Gitarrist von Pink Floyd, aber nicht der David Gilmour ist, sondern ein kanadischer Autor und Journalist. Und ja, es ist eben eher dokumentarisches Buch, geht um Erziehungsmethoden, auch reflektiert sich selbst als Vater. Und die Geschichte mit seinem Sohn ist sozusagen wahr. Und aus dem Buch ist auch dieses Zitat, Eltern sind auch nur Menschen.
Ja, das ist ja würde ich sagen, Gesprächsfetzen, der ordentlich Luft nach oben und Luft nach unten und Luft nach links und rechts liefert. Also Eltern sind auch nur Menschen. Ja, was fällt dir dazu ein?
Man kann es so ein bisschen auf einige Themen beziehen, die wir schon hatten und mehr oder weniger auch vertieft haben, was unsere eigenen Eltern betrifft und die Dinge, von denen wir sozusagen aus der heutigen Erwachsenensicht, ich sag's mal diplomatisch, davon ausgehen, dass das eher suboptimal gelaufen ist und wir das natürlich anders machen wollen. Ich gehe schwer davon aus, wir werden unsere eigenen Fehler machen, unsere eigenen, oder den Kindern ihre eigenen Rucksäcke aufbürden. Ich hoffe es nicht, aber es wird sehr wahrscheinlich geschehen. Das ist irgendwie wohl der Lauf der Dinge. Mhm. Da hilft irgendwie für mich jetzt dieser Satz, Eltern sind auch nur Menschen. Wir können gewisse Sachen einfach von uns nicht verlangen. Wir können das nicht ausschließen als Menschen, dass wir Fehler machen, dass wir mal überreagieren, dass wir auch mal egoistisch sind dem Kind gegenüber. Das kann passieren, das wird passieren und das macht uns dann nicht zu oder nicht per se zu schlechten Eltern oder auch nicht zu schlechten Menschen, sondern so wie wir es ja auch erfahren haben, ja auch irgendwie eine Chance ist, wiederum für das Kind, sich da rauszukämpfen und daraus Stärke zu gewinnen.
Sich aus den Fehlern oder sich aus der Fehlerhaftigkeit der eigenen Eltern rauszukämpfen, oder was meinst du genau?
Das, was die Fehler mit dem Kind machen.
Also die Konsequenzen eigentlich, die Konsequenzen des elterlichen, der elterlichen, ne, des Verhaltens, also der elterlichen Zuwendung oder Nicht-Zuwendung.
Als Kind braucht halt auch was zu tun als Erwachsener.
Also ist es jetzt so eine Art Aufruf oder was? Seid schlechte Eltern.
das ist, glaube ich, der Punkt. Es ist nicht gleich schlecht, wenn man einen Fehler macht, wenn alles glatt läuft und ja, ach, das ist alles wieder nur Hypothese und nicht mit der Praxis als Eltern, nicht als aus der Praxis oder aus der Erfahrung basierende Gedanken, aber ja.
Also ich finde, es ist bei mir berührt der Satz, wenn ich so ein bisschen den so zergehen lasse, sondern Eltern sind auch nur Menschen. Ich denke natürlich, also ich denke als allererstes an meine Eltern jetzt, und natürlich klar, an meinen Vater, an meine Mutter. Wir hatten das große Thema Großeltern. Über Eltern haben wir mal so immer mal wieder so ein bisschen gesprochen, aber noch nicht so richtig, finde ich. Also wir haben noch nicht so explizit über unsere Eltern gesprochen. Und dieser Satz, klar, der bringt so ein bisschen was mit, Versöhnliches, oder was du ja auch, du hast ja auch immer wieder mal gesagt, wenn du an deine Eltern gedacht hast, du hast einen Satz, glaube ich, mal gesagt, die, ja, in bestimmter Hinsicht konnten sie einfach auch nicht anders. Und das hat ja auch was Versöhnliches, also sozusagen in einem, mit einem bestimmten Alter einfach rückblickend zu sagen, ja, das war vielleicht auch nicht immer leicht für mich als Sohn und schön. Und das war auch hart, je nachdem, vielleicht waren die Eltern auch echt daneben irgendwie drauf oder schwierig. Aber insgesamt zu sagen, naja, sie, auch sie waren in ihren Grenzen, in ihren, auch sie hatten ihr Päckchen zu tragen und konnten aufgrund dessen auch eben in bestimmten Dingen eben nicht anders, als sie eben konnten. Ja, also das ist das, wenn ich dann so an meine Eltern denke, dann kann ich mit dem Satz was anfangen. Gleichzeitig denke ich bei dem Satz auch an mich direkt. Eltern sind auch nur Menschen. Also an, wir hatten das auch schon mal in einer der ersten Folgen, habe ich so ein bisschen erzählt, glaube ich, dass da so ein Druckgefühl auch bei mir entstanden ist. Boah, krass, jetzt werde ich Vater, jetzt will ich ganz viel, direkt so ein Druck. Ich will ganz viel ganz anders machen als mein Vater zum Beispiel. Jetzt, wenn wir über die Rolle des Vaters sprechen. Oder weil ich unter bestimmten Punkten irgendwie eher gelitten habe oder ja, da so Dinge vermisst habe. Und das möchte ich gerne auf gar keinen Fall für mein Kind, dass das so wird. Genauso wird, wie das für mich war. Also da verknüpfe ich dann erstmal Leid, Schmerz. Mangel. Und das eigentlich, aber eigentlich löst es bei mir so ein, sehr schnell so ein enger Gefühl und Druckgefühl und von, oh, ich muss irgendwas ganz, ganz richtig machen. Und da ist gar nicht mehr viel Atem und Flexibilität und, weißt du? Also da kann ich mit dem Satz auch was anfangen, dass sich selber auch zu relaxen und im Grunde genommen zu sagen, ey, du wirst eh scheitern. Also, weißt du, ich meine, du wirst Sachen falsch machen, kolossal, dein Kind wird irgendwann vor dir stehen und sagen, Mann, ey, so doch nicht. Und das wird bei mir der gleiche, wird auch der Fall sein.
Ich habe das letzte Mal erzählt von meinem Erlebnis mit der Hypnose. Und da war ja auch das Thema Eltern. Und es war ein exemplarisches Bild, eine exemplarische Situation, die sich da in meinem Inneren aufgetan hat, aus der Kindheit mit meinen Eltern. Und da habe ich bis heute auch noch ein bisschen dran zu knabbern, weil das auch ein Bild war, was ich einfach nicht präsent hatte, so, was auch mit dem Rauchen zusammenhing, aber eben auch mit den sozusagen dem Nutzen, dass das Rauchen für mich haben soll, was es natürlich nicht hat. Das ist klar, es ist eine Sucht, das ist ungesund, aber das kommt ja nicht von ungefähr, diese Lücke, die da geschlossen werden will und sich das Rauchen irgendwie als Werkzeug angeboten hat und jetzt in meinem Hirn so verankert ist. Und das hat mich, also dieser Satz, sie wussten es nicht besser oder sie konnten nicht anders, das gilt immer noch, aber das hat mir irgendwie diese Hypnosereise so ein bisschen gezeigt, was nichts daran ändert, dass ich oder beziehungsweise dieses Kind damals nicht sauer sein darf und das Scheiße finden darf und enttäuscht sein darf. Und das muss ich noch so ein bisschen für mich klarkriegen, das habe ich noch nicht so. Da habe ich noch nicht meine innere Klarheit gefunden.
Also quasi in der, sage ich jetzt mal, Ambivalenz, dass, also wenn ich das richtig verstehe, dass du einerseits diese Haltung haben kannst, zu sagen, ja, meine Eltern konnten nicht anders und das auch wirklich so siehst, also das reflektierst und verstehst, meine Eltern sind meine Eltern und zu der Zeit konnten sie nicht anders, als sie konnten. Und dass du gleichzeitig aber auch das Kind sein kannst, was du damals warst, was eben auch dieses Gefühl hatte von Wut, von Verzweiflung, von, verstehe ich das richtig?
Richtig, genau. Und das, also das Kind selbst kann das ja noch nicht reflektieren.
Nee.
Und hat sozusagen noch nicht diesen Überblick, es verzeihen zu können. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, verzeihen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie misshandelt wurde oder irgendwas. Also um sowas geht es nicht, sondern es ist eben im Prinzip eine Szene, in der meine Eltern so massiv mit sich selbst und ihren eigenen Streitereien beschäftigt waren. Und das ist, wie gesagt, jetzt nur eine exemplarische Szene für eine ganze Lebensphase. Und ich mich ja vielleicht eben nicht gesehen gefühlt habe oder meine Bedürfnisse nicht gesehen wurden oder befriedigt wurden. So. Und dann, ja, habe ich eben versucht, dafür andere Lösungen zu finden. Und das in verschiedensten Lebensphasen. Also als Kind bin ich ja natürlich noch nicht irgendeiner Sucht verfallen. Das kam dann erst später. Aber man ist ja dann auf der Suche, irgendwelche Löcher zu schließen, die sich in einem auftun. Und das ist aus heutiger Sicht bei mir etwas schiefgelaufen. Auf der anderen Seite, habe ich auch schon mal gesagt, habe ich daraus natürlich auch viel, viel, viel Stärke gewonnen und habe gelernt, zu reflektieren und auch offen zu sein für therapeutische Maßnahmen. Das ist ja auch nicht, denke ich, so selbstverständlich. Und trotzdem ist es ein Weg, der nie abgeschlossen sein wird. Und wenn ich jetzt über meine Eltern nachdenke und wiederum deren Beziehung zu ihren Eltern, das ist ja auch, obwohl die Elterngeneration meiner Eltern ja nicht mehr lebt, auch da sind Sachen nie abgeschlossen worden und bis heute nicht abgeschlossen. Also das ist einfach, das gehört wohl zum Leben dazu. Und so wird es wohl auch für unsere Kinder zum Leben dazugehören. Und daraus möchte ich sozusagen nicht ableiten, dass ich mir nicht alle Mühe geben werde als Vater, dass diese Löcher so klein wie möglich gehalten werden und dass mein Kind ein so selbstbestimmtes Leben wie nur möglich führen kann.
Also ich kenne dich ja jetzt auch schon, gell, fast 30 Jahre oder also haben wir ja auch gesagt, 30 Jahre, sonst sind wir jetzt befreundet. Und ich würde sagen, dass das auch eine Stärke ist, eine große Stärke sein kann, auch jetzt von dir, wenn du da gerade so drüber sprichst, wie du dir wünschst, dass du mit deinem Kind umgehen kannst, aufgrund wiederum deiner Sozialisierung, aufgrund deiner, sagen wir es mal auch einfach so, deiner Mangelerscheinung in Bezug auf deine Eltern. Vielleicht ist es nicht ganz das richtige Wort, aber irgendwas ist ja nicht erfüllt worden. Ist irgendwie, du hast sowas angedeutet, wie die waren auf eine Art sehr mit sich beschäftigt. Kann ich in Bezug auf meine Eltern auch irgendwie sagen. Mein Vater, der auf eine Art mit sich beschäftigt war, mit bestimmten Dingen. Meine Mutter, die auf eine Art mit sich beschäftigt war. Und das waren jetzt nicht immer nur total tolle Dinge, ja, dass die jetzt total irgendwie irgendwas abgefeiert hätten. Manchmal hatten sie einfach auch große Probleme mit sich selbst und waren deswegen mit sich selbst beschäftigt. Aber das heißt ja auch, dadurch hatten sie nicht immer die Kapazitäten, die Anwesenheit, die Aufmerksamkeit für das Kind, in dem Fall jetzt mich oder meine Geschwister. Und dadurch ist eine Art von Mangel, ist eine Art von Dunkelfeld, haben wir auch mal im Begriff. Also irgendwas ist ins Ungleichgewicht geraten. Und das ist ein Schmerz. Aber eben, wenn ich jetzt überlege, du bist Vater und du hast dadurch aber auch eine krasse, intensive Zeit mit dir selber verbringen müssen. Aufgrund dieses Mangels, eine Auseinandersetzung. Du hast dich mit dir auseinandersetzen müssen. Du bist dir nahe gekommen auf eine Art, du konntest gar nicht anders. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch etwas mit sich bringen kann, dann wiederum jetzt, wenn du in die Position eines Vaters trittst, dass du darum weißt, was nicht heißt, das hast du ja auch schon gesagt, dass das jetzt ein Freifahrtschein ist und dass du jetzt so eine Art Super-Daddy, also gell, dass dir auf gar keinen Fall Fehler passieren werden. Nee, weil auch du bist ja wieder in deiner Perspektive und in deiner Art von, und du wirst bestimmte Dinge auf gar keinen Fall tolerieren wollen oder auch überhaupt nicht verstehen können irgendwann, wenn da deine 14-Jährige oder dein 15-Jähriger vor dir stehen und sagen, hey, so und so. Und du stehst da und kannst... Aber was ich meine, also auch da werden wieder Grenzen auftauchen und gleichzeitig hast du aber, glaube ich, dann vielleicht jetzt zu deinem Vater eine ganz andere Qualität entwickeln können, aufgrund seiner Nichtfähigkeit. Also jetzt spreche ich auch über mich. Mhm. Ich glaube auch, dass ich, wenn ich über meinen Vater nachdenke, ich habe mein Leben lang eigentlich eine große Sehnsucht nach meinem Vater gehabt, weil er eben nicht da war, weil er, ja, ich bin mit meiner Mutter groß geworden und mein Vater war meistens immer eigentlich weg, bis auf mal so einen Urlaub und dann mal so ein bisschen Wochenende. Und dadurch habe ich immer so eine Art krasse Anziehungskraft dahin entwickelt und ihn tendenziell eigentlich immer vermisst. Dadurch glaube ich aber auch, ist in mir etwas entstanden, gereift, was mir möglicherweise die Fähigkeit gibt. Also ohne Gewähr, aber ich glaube, dass ich schon davon ausgehen kann, von meinem jetzigen Gefühl, dass ich sehr gerne da sein werde. Einfach nur das für mein Kind.
Ja.
So, soweit es mir vergönnt ist, körperlich, also man muss natürlich auch körperlich fit sein und seelisch fit sein, aber dass das auf jeden Fall ein ganz besonderes Anliegen bei mir ist, dass ich da meinem Kind, glaube ich, genau das ermöglichen möchte, dass mein Kind nicht in dieses Ding gerät von, oh, mein Vater ist nie da. Vielleicht bin ich dann zu viel da. Ja? Da können wir dann irgendwie in der 30., 100. Folge nochmal drüber sprechen.
Ja. Das wird auch eine Situation werden, wenn ich das mir vorstelle, wenn das Kind keinen Bock mehr auf dich hat. Deswegen lass uns noch kurz ein anderes Thema anschneiden, und zwar die Kindesoptimierung.
Okay.
In der dritten Folge, um darauf nochmal Bezug zu nehmen, habe ich nämlich noch ein Thema angeschnitten, zu dem ich einen Fakt noch nachreichen wollte. Du hattest nämlich dann gefragt, nachdem ich erzählt habe, dass auch das sozusagen erstmal nur Halbwissen, dass es eine Phase gibt in der Kleinkindzeit, in der die Synapsen unglaublich sprießen und wachsen und Unfassbares im Gehirn passiert. Mhm. Das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, wie gesagt, nachdem ich die dritte Folge nochmal gehört habe und ein bisschen geschnitten habe. Da bin ich dann nochmal drüber gestolpert. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, jetzt ohne tief in die Wissenschaft einzusteigen, aber es ist tatsächlich so, mit 2 Jahren etwa hat ein Kleinkind die gleiche Anzahl von Synapsen wie ein erwachsenes Gehirn. Und mit 3 Jahren hat es die doppelte Menge an Synapsen wie ein erwachsenes Gehirn.
Wow.
Und aber der entscheidende Punkt ist, dass Kleinkinder eine viel, viel, viel höhere Anzahl an Neurotransmittern hat. Das sind sozusagen so biochemische Botenstoffe, die zwischen den Nervenzellen Informationen transportieren, verstärken oder auch verändern können. Und das hat sozusagen das ist sozusagen die Ursache dafür, dass Kinder in dem Alter, halt um 2, 3, 4, wie weit genau es geht, weiß ich nicht. Abgeschlossen ist der ganze Prozess ja erst so mit 18, 19, 20. Also laut den Quellen, die ich so gefunden habe. Aber dass in der Zeit eben in einer unfassbaren Geschwindigkeit Eindrücke verarbeitet werden, gelernt werden, die dann zwar irgendwann in der Pubertät anfangen, sozusagen wieder aussortiert zu werden vom Gehirn, aber da sorgt man im Prinzip für diesen Strauß an Vielfalt, an Eindrücken, an Informationen. Wenn in der Zeit natürlich traumatische Dinge passieren, dann wird es sozusagen umso schwerer, das später zu handeln. Aber auf der anderen Seite, wenn in der Zeit einfach unfassbar viele vielfältige, tolle Eindrücke auf das Kind im wahrsten Sinne des Wortes einprasseln, ja, dann kann daraus eine unfassbare Vielfalt auch im Erwachsenenalter irgendwie entstehen. So ist jedenfalls meine eigene Theorie zu diesem Umstand.
Sag nochmal gerade, also was ist der genannt, wie würdest du sagen, welcher Zeitraum ist das? Welcher, also wo das so, also zwischen 2 und 4 oder was?
Ja, also wenn mit 3 da der Höhepunkt ist an möglichen Synapsen, die dann, wie gesagt, später auch wieder abgebaut werden, aber und dazu halt diese hohe Anzahl an Neurotransmittern, die halt unfassbar schnell diese Informationen da reintackern in das Gehirn. Ja, nicht umsonst gibt es ja dann irgendwie, wie heißt das, frühkindliche Musikerziehung und solche Sachen, wo einfach die Lernfähigkeit viel, viel höher ist und so hoch, wie es halt nie wieder im Leben sein wird.
Das ist schön, dass du das jetzt gerade sagst. Jetzt hast du gerade so eine kleine, schöne, für mich so eine kleine Vorlage geliefert mit frühkindliche Erziehung. Und da kam jetzt direkt bei mir so ein Backflash nach Indien nochmal, weil du bist ja gerade so ein bisschen am Aufarbeiten. Du machst ja gerade so eine Art therapeutisches Revival. Also du gehst jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du gehst jetzt zurück in Folge 3 und wirst dir bewusst, über was du gedroppt hast sozusagen und was du noch nicht eingelöst hast, was finde ich auch für Eltern, gute Eltern spricht. Ja? Also sich darüber bewusst sein, was ich meinem Kind erzähle. Und wenn ich was verspreche, dass ich das einhalte. Sonst ist es, also da werde ich genau richtig merken, so, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mein Wort halte, dass ich nicht nur so laber, weißt du, und sage und dann, ja, wie, ne, wir fahren jetzt nicht ins Phantasialand. Aber du hast doch gesagt, wir fahren jetzt, ne. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du jetzt gerade so eine Art, du sprichst dir nochmal Punkte an, die du angeteasert hast, jetzt bist du nochmal in die Recherche gegangen und jetzt bringst du das nochmal in die Folge. Also das finde ich erstmal super als dein Podcast-Partner und Freund.
Dankeschön.
Und ich finde das aber auch ein vorbildliches, elternhaftes Verhalten. Also überhaupt, glaube ich, ein menschliches, gutes Verhalten, wenn man sich daran erinnert, sich dessen bewusst ist, was man so erzählt und das dann auch einfach tatsächlich tut. So. Und wenn du jetzt darüber sprichst, über diese 2 bis 4 Jahre, also diese Zeit, wo Kinder so voll alles aufnehmen und das die ganzen, man kommt richtig Bock auf diese Botenstoffe, finde ich, ist jetzt bei uns auch schon ein bisschen länger her. Und da kommt jetzt bei mir nochmal das Thema, was wir in Indien ja so ein bisschen angesprochen haben. Gell? Wollen wir mit unseren Kindern, können wir mit unseren Kindern reisen, wenn die noch klein sind, noch nicht in die Schule gehen und so. Weil, ja genau, zwischen 2 und 4, wenn du dir dann überlegst, also wenn dann da eine Reise möglich wäre, Aaron, also Indien ist gerade noch sehr präsent bei mir, diese Eindrücke, dieses völlig Fremde zu dem, wo wir hier gerade sind, dass das für so ein kleines Kind, wenn es geborgen und geschützt ist und coole Eltern hat, die echt auch eine gute Verbindung haben, das hatten wir ja alles als Thema, was das mit dir machen muss, gell? Was da aufblühen muss an Reizen, an Eindrücken, an Verbindungen, an möglicherweise Dingen, die dann später sich auf eine Art, ja, die dann zurückkommen oder die dein Leben nochmal prägen, die dir eine Inspiration geben für deinen Job, für dein Studium, für was auch immer. Und was bei mir gerade nochmal so hochgekommen ist, ist anders als der Punkt, ah ja krass, ich habe auch in der ersten Indien-Folge sowas gedroppt, dass ich da so eine Erfahrung gemacht habe. Das habe ich bis heute auch nicht eingelöst. Finde ich auch völlig okay, es hat nicht gepasst. Jetzt frage ich mich gerade, mache ich das jetzt einfach, soll ich das mal gerade jetzt erzählen, diese kurze Erfahrung, die ich da auf dem Berg hatte? Also weil da kombiniert sich für mich ein bisschen, ich habe dann nämlich am Ende dieser Erfahrung habe ich tatsächlich, im Zuge dieser Erfahrung habe ich auch ganz stark an meinen Vater gedacht. Mein Vater hat, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, war in meinem Leben nicht so wirklich präsent. Viel weg, Künstler, immer irgendwie woanders. Und primär bei meiner Mutter groß geworden. Und mein Vater hat aber immer Musik gemacht. Der hat so ein natürliches, intuitives Talent, dass der sozusagen, der hat jetzt keine Musik studiert, so in dem Sinne an der Hochschule, aber hat halt einfach so ein Gefühl und so eine Angstfreiheit, einfach jedes Instrument in die Hand zu nehmen und relativ schnell ein Gefühl dafür zu entwickeln. Also er ist jetzt kein Welt-Cello-Spieler, aber wenn er ein Cello in die Hand nimmt, kann der damit in Tune kommen. So, ja, und hat dadurch über all die vielen Instrumente, die er in seinem Leben angefasst hat, einen geilen, intuitiven, direkten Zugang zu Musik. Und Kinder finden das immer, wenn ich so kleine Kinder sehe, die in die Nähe meines Vaters kommen, wenn der Musik macht, die finden das immer alle super cool. So. Und genau, und dieses Erlebnis, was ich jetzt gerne erzählen möchte, hat für mich auch was mit frühkindlich zu tun und vielleicht mache ich es jetzt einfach, ich erzähle es einfach mal ganz genau. Also Schwitzhütte.
Aha.
Ja, also ich bin durch einen Zufall in Rishikesh mit meiner Freundin an einem Plakat vorbeigekommen und auf dem Plakat stand irgendwie Schwitzhütte, Sonntagabend 18 Uhr oben auf dem Berg, am Waldrand. Wer Bock hat, kommt da und dahin. So. Und vielleicht noch kurz zur Schwitzhütte. Ich habe schon in meinem Leben tatsächlich schon als Zweijähriger oder Anderthalbjähriger, mein Vater mir gestern nochmal erzählt, war ich schon mal in so einer Schwitzhütte. Also Schwitzhütte heißt sozusagen, also das, was ich so erlebt habe, nordamerikanische Ureinwohner. Man geht quasi in so eine Art, wie ein bisschen wie eine Sauna, nur nicht so, also es ist dunkel, stockfinster, man sitzt quasi höchstens leicht bekleidet oder nackt, sitzt man in so einer Art Hütte auf dem Erdboden, in der Mitte ist eine Feuerstelle und darin liegen im Feuer erhitzte Steine, die glühen, die Hitze liefern und alles andere ist stockfinster. Also man sieht nichts, außer das leichte Glühen der Steine und man begibt sich mit verschiedenen Leuten in diese Hütte und es gibt so eine Art Zeremonienmeister, der so bestimmte Rituale macht. Also es geht sozusagen darum, dass man in dieser vier Runden, sind das sozusagen vier Runden, die werden auch heißer, dass man schwitzt, dass man zu sich kommt, dass man vielleicht auch auf eine Art betet. Das ist aber auch so eine Frage, wie man jetzt Beten interpretiert. Man singt zusammen, also es ist so wie so ein Reinigungsritual. Also Körper schwitzt, Giftstoffe werden ausgeschieden, aber das ist so eine Art, würde ich sagen, Reinigung für sowohl Körper als auch Geist. In dem Fall in Rishikesh war das so eine mexikanische Tradition. Man muss sich vorstellen, es dauert 2-3 Stunden, je nachdem. Und man kommt dann sozusagen aus dieser Dunkelheit, am Ende wird die Luke aufgemacht und man kommt da raus und man ist so weich gekocht, auch im Hirn, im Körper. Das ist wie so ein, eigentlich, also man spricht auch gerne von so Geburtserlebnissen, also ja, man ist fast nackt, man kommt dann in die Nacht, es ist dunkel, man kannte diese Leute vorher in der Hütte nicht, danach hat man so ein Gefühl der Verbundenheit, weil man das auch gemeinsam durchgestanden ist. Und dann kommst du raus, siehst die Sterne über dir und dein Körper ist natürlich auch auf eine Art durch. Du musst erst musst sozusagen auch das Gehen fällt dir schwer. Also du entwickelst da quasi alles neu. Und dann war sozusagen neben dieser Schwitzhütte war so eine Art steinerner Swimmingpool. Genau, ich also sozusagen als völlig verklebtes, schwitzendes Geschöpf, dass ich mich da rausgezogen habe, laufe in Richtung Swimmingpool. Das war dann auch kurz der Indien-Moment, weil dann stand plötzlich wie aus dem Nichts ein Taxifahrer da. Ich weiß nicht, wo der herkam, der mir nur gefragt hat, Taxi, Taxi, you want Taxi, Taxi, Taxi? Was kurz so ein totaler Flash war. Ich dachte so, was ist jetzt los? Ich habe ihn dann abgewillt, meinte, nein, ich möchte in den Pool. Und dann bin ich zu diesem Pool und bin in dieses kühle Wasser, in dieser Dunkelheit getaucht. Und dann ist irgendwas total Abgefahrenes passiert, weil als ich unter Wasser getaucht bin, war das, als wäre so ein Hebel umgelegt worden. Und ich fühlte mich auf einmal wie so ein schwereloses Wesen und es war gar nicht mehr so klar für mich zu trennen zwischen meinem eigenen Körper, dem Wasser, sondern es fühlte sich alles flüssig und weich an und mein Kopf, also meine mentale, mein Denken war auch plötzlich anders. Es war sozusagen so, ich habe nicht mehr kategorisiert, wie wir so oft kategorisieren oder bewerten, definieren, sondern es war mehr so durch diese Hitze, glaube ich auch, durch diese 3 Stunden in der Hütte und dann dieses Wasser, dass ich das Gefühl hatte, ich habe sofort an mein Kind gedacht. Und in der Hütte ging es auch so ein bisschen um, also mein Thema war so ein bisschen Vater werden und meine Sorgen damit oder meine Wünsche. Und dann war ich in diesem Wasser und ich hatte das Gefühl, ich will nie wieder auftauchen. Ich war unter Wasser und ich waberte so und habe auch die Augen aufgemacht und alles war so milchig, nicht viel Licht von draußen und warm und es gab keinen Außen, keinen Innen. Ich war irgendwie so wie so ein wabbeliges Wasserwesen und dann bin ich irgendwann doch aufgetaucht und habe so Luft, kam auf einmal so Luft in die Lunge, so. Und da habe ich nur die schwarzen Umrisse der Bäume gesehen und es war eigentlich, es gab keine Farben, weil die Sonne war ja untergegangen. Das heißt, alles war ganz grob und reduziert. Also sozusagen, weder im Denken konnte ich bewerten noch definieren. Es gab keine Farben, es gab nur leichte Schatten und irgendwie diese Baumumrisse vor dem dunklen Himmel. Und ich habe einfach gedacht, nee, so krass, vielleicht ist das eine Ahnung von diesem Vorgeburtszustand. Also so, und es hat sich so schön, weißt du, das Schönste war auch, und ich hatte keine Bedürfnisse. Und ich hatte auch keine Sehnsüchte. Das heißt, ich hatte keine Absichten. Also ich hatte sozusagen gar keinen, alles war einfach. Es war einfach nur da. Atem, warmer Körper. Und dann bin ich so langsam aus dem Pool raus, so Schritt für Schritt und habe richtig gemerkt, ach krass, gehen. Ja, jetzt muss ich gehen lernen. Also natürlich konnte ich gehen. Ja, und habe mich dann da so aus dem Pool, dann wurde mir auch langsam kalt, dann kam der Wind und dann sah ich das Feuer und hatte immer noch die Augen so ein bisschen zugeklebt und bin zu der Feuerstelle zurück und komme da so an, ja, und fühlte mich wirklich wie so ein neugeborenes Wesen. Und dann sitzt da so eine Französin und hält mir so eine frische Banane hin und sagt, you want a banana? Und ich habe mich gefühlt wie der Prinz. Ich dachte, weil ich hatte voll Hunger auf einmal. Und dann habe ich diese Banane genommen und habe in diese Banane reingebissen und das war einfach so Brei. Süßer Brei. Also ganz pur in den Empfindungen, im Denken, ganz reduziert. Und dann habe ich ins Feuer gesetzt und dann wurde mir so langsam warm und so. Und dann fingen auch Gespräche an und dann so ganz langsam bin ich wieder so zurückgekommen in diese Realität von, ich bin der Jonas, ja, ich bin 42, ich bin jetzt hier in Indien, weißt du? Aber das war alles sozusagen für 2-3 Stunden nach der Hütte und dann in diesem Wasser war das. Und das Schöne war einfach nur, ja, es war jetzt eine etwas ausufernde Schilderung, aber für mich war das wirklich eine krasse Erfahrung, weil ich so stark an unser Kind gedacht habe und gedacht habe, krass, vielleicht hat unser Kind ein ähnliches Vorempfinden, bevor man auf die Welt kommt, bevor man aus dem Bauch da rauskommt, dass alles ist weich und warm und es gibt kein Schlecht, kein Gut, es gibt eigentlich nur pure Empfindung. Ja? Und dann habe ich eben auch nochmal dran gedacht, weil Katrin und ich wünschen uns ja eine Wassergeburt. Da habe ich gedacht, krass, ey, wenn das ein bisschen was von einer Wassergeburt hat, mit dem Becken da und dann kommt es da so, boom, und dann kommt irgendwann der Atem so, und dann fängt dieses krasse Abenteuerleben an, wo du anfängst dann, natürlich, du fängst an, irgendwann erst zu unterscheiden zwischen du und ich. Mhm. Wir sind nicht eins. Die Mutter ist auch, das ist die Mutter, das bin ich. Das ist die Welt, das bin ich. Dann fangen die Probleme natürlich auch an und so weiter. Aber das eigentlich der Urzustand, das meine ich mit diesem spirituellen Hauch, den ich da hatte. Ich dachte, krass, also, wenn wir da herkommen und vielleicht auch da wieder hingehen, boah, dann ist es super. Keine Angst, ich hatte keine Angst mehr und so, es war irgendwie voll schön. Genau, und um den Bogen jetzt ganz zu schließen, also in diesem Kontext von, das waren so 8-9 Leute aus verschiedenen Ländern, da waren Amerikaner dabei, aus US-Amerikaner, dann waren da Franzosen, dann, also war sehr international, so eine Britin war noch dabei und so. Und ein junger Tscheche, und der Tscheche hatte halt eine Flöte dabei, eine Tonflöte, aber eine ganz spezielle Tonflöte. Und um jetzt den Bogen zu meinem Vater zu schließen, also ich, der werdende Vater, der da so ein Ding hat mit so einer Wassergeburt auf einmal, mit so einem Baby-Gedanken. Und dann war da dieser Tscheche mit dieser krassen Flöte, der dann auch am Feuer so damit geflötet hat. Und es waren halt irgendwie so, keine Ahnung, es war so eine polyphone Flöte, also so mit 3 Ausgängen, und der hat damit irgendwie so völlig abgefahrenen Sound gemacht. Und jetzt, mein Vater, der Musiker oder musikalisch sehr talentiert, da habe ich mir dann an dem Feuer sitzen und habe mir so gedacht, boah, wie geil, ey, ich fände es irgendwie voll schön, wenn ich so eine Flöte auftreiben könnte oder irgendwie viel mehr einfach nur, ich würde voll gerne meinen Vater eigentlich damit beauftragen auf eine Art, neben all den Schwierigkeiten, die wir so hatten, er und ich, dass er in Bezug auf unser Kind, also auf sein Enkelkind, Opa, er wird Opa, dass er vielleicht, weißt du, so, dass er da nochmal auf eine andere Art Opa sein kann und vielleicht so die Musik so ein bisschen in das Leben unseres Kindes bringt, weil ich bin überhaupt kein Musiker. Das war irgendwie voll schön, also dass ich auch auf eine Art so ganz positiv an meinen Vater denken konnte in dem Moment.
Boah, das hört sich wirklich, also ich habe richtig Gänsehaut bei deiner Schilderung bekommen und ich hatte kurzzeitig das Gefühl, mit dir dieses Gefühl zu teilen, dieses, was du beschrieben hast, dieses alles ist eins und diese Geborgenheit und Wärme und auch ganz wichtiger Punkt, dieses stille Gehirn, das ist ein Zustand, den ich mir sehr wünschen würde. Und ich habe schon viel versucht, auch mit Meditation und so. Und das, dieser Zustand ist so selten in meinem Leben, wenn er überhaupt stattfindet, das kann ich gar nicht sagen. Und du jetzt mit der Schilderung auch dieser Verbindung zu deinem Vater im Prinzip so eine Art Drei-Generationen-Erlebnis dort für dich alleine hattest und erleben konntest und dadurch wiederum ein positives Gefühl zur Großvaterrolle deines Vaters zu deinem künftigen Kind entwickelt hast, dann ist das ja unglaublich wertvoll. Und bei allem esoterischen Touch, den man dem jetzt sozusagen so überstülpen könnte, geht es ja eigentlich einfach nur darum. Tolles Erlebnis.
Du bringst es auf den Punkt, die eigentlich die Stille im Gehirn, also die ja am Anfang irgendwie auf eine Art da sein muss bei einem Kind. Also das ist ja alles noch neu. Es ist noch nicht benannt, nicht gelabelt. Mann, Frau, Politiker, groß, klein, schwarz, süß, ätzend, mag ich, finde ich noch geiler, boah, hab Bock auf Sex. Das ist ja alles, kommt ja alles. Ja.
Ja.
Und ja, wenn du sagst, ja, mit dem Vater, das hast du gerade schon formuliert, das war mir gar nicht so richtig bewusst, aber dass ich da auch so einen positiven Kontext dann auf einmal so herstellen konnte zu meinem Vater, zu dem Opa-Ding. Weil dein Zitat, ja, auch Eltern sind nur Menschen. War das auch Eltern? Nee.
Eltern sind auch nur Menschen,
ja. Und da habe ich jetzt gerade nochmal gedacht an das Zitat und dachte, ja krass, und Menschen sind mal so. Und wir alle sind mal so. Und das hat was mit unserem Kontext auch zu tun. Und so wie mein Vater im Kontext zu mir, jetzt ganz speziell zu mir, also zu seinem Sohn, und er ist mein Vater, haben wir eine bestimmte Art und Weise von Verbindung. Und die ist mal mehr, blüht die auf und mal nicht so, gell? Und das heißt aber nicht nur, weil mein Vater so ist, wie er mir gegenüber ist, dass er so auch zum Rest der Welt ist. Und dass er ein ganz anderer Mensch sein kann tatsächlich, in einem ganz anderen Kontext. Und das war für mich auf einmal so, ja krass, völlig neu, da kommt dann so ein Kind, das ist dann sein erstes Enkelkind. Ja, was weiß ich denn da? Also, aber das mal so auch mal positiv zu betrachten, weil ich eben auch tendenziell, wenn man eben so Schwierigkeiten hin und wieder hat mit dem eigenen Vater, dann überträgt man das ja auch gerne.
Ja.
Und da war das auch mal so einfach nur offen und nö, da gucken wir doch mal, vielleicht passiert da ja was ganz Schönes.
Ja, wünsche ich dir und euch von Herzen. Und wünsche ich mir auch von Herzen. Da würde ich, glaube ich, in einer zukünftigen Folge auch nochmal gern drüber sprechen. Ich habe es, glaube ich, in einer der bisherigen Folgen auch schon mal angeteasert. Dieser Punkt Entfernung zu den, also räumliche Entfernung zur Familie, zum Umfeld. Das ist bei uns ein sehr großes Thema. Wir wohnen halt hier, wo wir wohnen. Und die Familie meiner Partnerin von Maren ist nicht so weit weg, aber trotzdem jetzt nicht um die Ecke. Irgendwie anderthalb, zwei Stunden Autofahrt mit dem Zug noch leider viel, viel länger. Und meine Eltern, zwar getrennt, aber beide leben in Berlin. Meine Schwester mit ihrer Familie, alles Berlin. Und das ist eben in unserem aktuellen Leben gerade maximal zweimal im Jahr möglich, die in Berlin zu besuchen. Da habe ich schon gemerkt, in einem Telefonat mit meinem Vater zum Beispiel, dass das ihn sehr beschäftigt, dass im Vergleich zum Kind meiner Schwester, wo er vor allem in der Anfangszeit sehr präsent war als Großvater und das eine super Rolle auch für ihn ist. Also dieses Ganze, was du jetzt gerade über deinen Vater gesprochen hast und dann deine Vorstellung von der anderen Rolle, die er als Großvater spielt im Vergleich zur Rolle, die er als Vater spielt, die habe ich sozusagen live beobachten können bei meinem Vater in Verbindung mit seiner ersten Enkelin. Das wird bei uns definitiv einfach anders sein. Rein von der Entfernung her und von der Frequenz, die die beiden dann miteinander, die Zeit, die sie miteinander verbringen können. Und da bin ich zum einen sehr gespannt, wie das so funktionieren wird und zum anderen auch jetzt schon so sozusagen vorauseilendes Bedauern, dass das nicht so dieses klassische, alle leben an einem Ort und am besten Haus an Haus und noch ein Haus weiter wohnt die Familie der Partnerin und dann hat man so eine Art Großfamiliengefühl. Das werde ich sehr wahrscheinlich in meinem Leben nicht kennenlernen, sondern es hat immer mit beschwerlichen Wegen zu tun und dadurch natürlich, ähnlich wie ich es mit unserer Großelternfolge habe ich das auch beschrieben, diese Entfernung zu meinen Großeltern zu beiden Seiten, also die rein räumliche Entfernung hat eben auch zu zwischenzeitlich einer recht großen emotionalen Ferne geführt, was ich sehr, sehr schade fand. Aber wenn einem das bewusst ist und dieser Podcast, diese Gespräche mit dir helfen mir ungemein, mir solche Sachen ins Bewusstsein zu rufen und mir sozusagen hinter die Ohren zu schreiben, da irgendwie drauf zu achten, da dann trotzdem das Bestmögliche daraus zu machen. Im Sinne des Kindes, im Sinne der Familie, im Sinne auch, also auch im Sinne von mir selbst, meiner eigenen persönlichen Gesundheit oder Wohlbefinden.
Ja, also ich denke live mit, wenn du das beschreibst. Also weil klar, ich kenne deine Familie auch, ich kenne deinen Vater, ich kenne deine Mutter, ich kenne deine Schwester. Das, also deine die Tochter deiner Schwester ist deine...
Meine Nichte.
Deine Nichte, die kenne ich jetzt nicht, aber so deine, sagen wir so, deine Herkunftsfamilie kenne ich ja, also so die, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester. Und jetzt sagst du, die wohnen halt alle weiter weg. Dann habe ich jetzt an mich gedacht, ja krass, stimmt, meine Eltern, also die sind ja auch alle irgendwie getrennt, aber die wohnen räumlich gesehen, könnte man sagen, auf jeden Fall näher, auf jeden Fall. Das ist nicht Berlin, nicht der Raum Berlin. Ich glaube, was du da gerade so am Ende so raus, was sich da so rauskristallisiert hat, ist es so die Haltung, ja? Ist es so das Bewusstsein dafür eigentlich zu schärfen. Okay, so ist es, es ist, wie es ist. Was tut uns jetzt am besten? So. Und in diesen vielleicht auch limitierten Rahmenbedingungen oder in diesen begrenzten, in dieser Begrenzung, da das Schönste rauszuschälen, ja, an Zeit mit deinem Vater, dem Opa dann oder deiner Mutter, der Oma dann oder deiner Schwester, Entschuldigung, Mikrofon angestoßen. Ich glaube, dass das, also letztendlich sind es dann zwei verschiedene Disziplinen. Die einen Leute wohnen halt näher, was aber auch kein Garant ist. Das ist auch kein Garant, Aaron. Ja, das bedeutet, ja, nur weil mein Vater jetzt vielleicht 450 Kilometer näher wohnt, heißt das noch lange nicht, dass das ein Selbstläufer wird, dass da Opa und Enkelin oder Enkel dann, dass das alles super läuft, sondern eben auch da, auch das hat wiederum andere Fragen, wirft es auf andere Tücken. Oder es kann genau das Gegenteil entstehen, dass plötzlich vielleicht auch mit so einem Enkelkind auf einmal so eine ganz andere Bedürfnislage entsteht und die vielleicht aber auch nicht zum Wohle und Wunsche aller Beteiligter ist. Ja, also vielleicht, wie sieht es meine Freundin? Wie sehe ich das eigentlich? Habe ich Bock, meinen Vater jetzt plötzlich jeden Tag zu treffen, weil er jetzt Opa ist und jetzt sein Enkelkind jeden Tag treffen will? Ist jetzt so eine Frage. Mhm. Kann ja sein, dass ich das super cool finde. Vielleicht aber auch nicht. Also ich finde, dass, ob es so oder so ist, ich glaube, in beiden Szenarien kann eine gute Beziehung entstehen.
Also ich persönlich bin sowieso nicht der Mensch für täglichen Umgang. Also da ist Maren tatsächlich die einzige Person, mit der das funktioniert. Und das ist unserer Familie auch so nicht üblich. Also es geht jetzt, wenn du das jetzt so extrem beschrieben hast, es geht jetzt nicht darum eben, also dieses Bild der Großfamilie, dass da jeden Tag so eine Interaktion ist. Das ist auch was meinem Wesen nicht wirklich entspricht. Aber trotzdem, dass es eine in einer Regelmäßigkeit passieren kann, so dass die rasante Entwicklung von so einem Kind das Ganze auch für das Kind wahrnehmbar macht. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Also für mich ist es okay, ein, zweimal im Jahr, auch wenn es manchmal schade ist, aber ein, zweimal im Jahr meine Familie zu sehen, dadurch leidet sozusagen nicht die Enge der Beziehung. Ich meine, wir kennen das in unserer Freundschaft ja auch. Wir hatten ja auch manchmal Jahre, wo wir uns super selten gesehen oder gehört haben. Und dann trifft man sich und nach 10 Minuten ist es so, als wären wir gestern noch um die Häuser gezogen irgendwie. Und die letzte Woche auch und die vorletzte Woche auch. Also es ist irgendwie, aber als werdender Mensch sozusagen, also von diesem Baby-Kleinkind-Alter, dass ich merke es ja an meiner Nichte. Also wenn meine Schwester, glaube ich, nicht so häufig über Maren und mich sprechen würde oder Fotos da hängen würden, so, dann wäre das noch schwieriger, da irgendwie diese Beziehung aufrechtzuerhalten in dem Alter. Was total traurig ist, aber es ist nun mal so, wie es ist. Die Situation ist, wie sie ist. Wir haben hier unseren Lebensmittelpunkt. Meine Familie hat ihn in Berlin. Ich habe mich damals dazu entschieden, eben meinen Lebensmittelpunkt zu verändern, was die richtige Entscheidung war. Sonst essen wir jetzt hier gar nicht zusammen. Jedenfalls nicht mit dem Thema. Sehr wahrscheinlich. Genau, aber ach, ich meine, das wird die Zeit zeigen, aber es ist auf jeden Fall etwas, worauf man dadurch, dass es nicht selbstverständlich ist, einfach auch seinen Fokus setzen, nicht seinen Fokus setzen muss, aber sich dessen bewusst sein muss und da proaktiv eben für die beste Lösung oder die gesündeste Lösung sorgen sollte.
Auf jeden Fall. Also weil wenn du das jetzt so schilderst, ich denke auch offensiv, so offensiv wie es geht, damit umzugehen. Auch mit der Mangel, mit der Begrenzung, ja, mit dem vielleicht nur zweimal im Jahr, oh, ist so weit weg. Ich denke dann sofort an meine Kindheit. Also jetzt nicht vielleicht doch eigentlich schon an die ganz frühe Kindheit, auf jeden Fall. Also ich meine, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 3, kurz vor 3. Und dann die Großeltern dann auch zerstreut. Also ich kenne das eigentlich mein Leben lang. Das ist nie, ich habe von meiner emotionalen Erinnerung, glaube ich, ich habe kein Bild, kein emotionales Bild von Einheit. Also was meine Eltern angeht. Ich kenne, also das muss ja die Zeit gegeben haben, in den ersten 2,5 Jahren, so, dass die ja auch ein Paar waren. Ich kenne das auf Fotos, es gibt Fotos von meinen Eltern. Da sind die so, haben die sich im Arm und ich bin als Baby so dazwischen. Das ist für mich, habe ich auch aufgehängt in meinem Zimmer. Das ist irgendwie für mich so, das ist ein besonderer Moment, weil ich das nicht, also ich habe das ja erlebt als Baby, aber ich habe es nicht bewusst abgespeichert. Und du guckst jetzt gar nicht so gerade, du guckst in deinem Zimmer jetzt gerade rum,
sehr, ob du jetzt. Es tut mir sehr leid, Jonas, dass ich gerade, ich höre dir zu, ja, aber ja. Ich habe, weil du das Foto erwähnt hast, ich suche es gerade. Irgendwo gibt es tatsächlich ein Bild und das einzige Bild, auf dem meine Eltern sich küssen.
Krass.
Und das ist tatsächlich auch die einzige Erinnerung an so eine Art von Zärtlichkeit. Also ich sehe jetzt hier in meinem Blickwinkel ein Bild, wo sie nebeneinander hocken. Das war damals, als wir in der Eifel gelebt haben. Aber das ist ein bisschen später. Aber es gibt dieses Kussbild und es kann sogar sein, dass ich das eingescannt habe, meiner Schwester gegeben habe. Es hängt tatsächlich nicht mehr. Das hing mal eine ganze Weile auch in meinem Zimmer. Und deswegen, ich kann diese Motivation, die glaube ich, hinter dem liegt, was du gerade beschreibst, total nachvollziehen, dass dieses Dokument von
Liebe.
Von Liebe, genau, dass man auch ein Produkt dieser Liebe ist.
Ja.
Was ja durch die einer Trennung meistens vorausgehenden Streitereien und Zwistigkeiten irgendwie verloren gegangen ist und man als Kind das eben auch, und das ist halt ein Fakt, der glaube ich immer wieder in solchen Situationen viel zu wenig bedacht wird, dass ein Kind sowas immer, sich selbst immer dafür verantwortlich fühlt. Also das kann ich sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, dass ich immer davon ausgegangen bin, dass ich dafür verantwortlich bin. Erstens, dass meine Eltern sich trennen oder dass sie sich streiten oder dass ich entweder schuld bin oder verantwortlich dafür bin, oder ich bin dafür verantwortlich, sie irgendwie wieder zusammenzubringen. Was ich auch mehrmals versucht habe. Mhm. Ich habe ja mal gesagt, On-Off-Beziehung, das war dann wirklich über Jahre immer mal wieder neue Versuche und sowas natürlich mit mir oder dann später uns Kindern irgendwie zu tun hat. Ja, jetzt haben wir einen Bogen geschlagen.
Ja, warte, aber genau, der ist noch nicht ganz zu Ende, weil das ist jetzt total schön. Du hast jetzt konkret das Foto an der Wand gesucht. Ich habe das gerade angedeutet, dass ich daran mich nicht erinnern kann. Also ich hänge mir dann ein Foto auf. Schön, dass es so ein Foto gibt, wo ich sehe, dass meine Eltern sich geliebt haben. Okay, aber insgesamt kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe das nicht bewusst erlebt. Also das bedeutet, mein ganzes Leben besteht eigentlich aus diesem Mangel oder aus diesem Wunsch nach Harmonie, glaube ich. Also so und darüber spreche ich jetzt deswegen, weil ich kenne mein Leben nur zersplittert. Meine Oma ist da, mein Opa ist mit der Oma. Okay, die Großeltern hatten wir ja, die sind noch eine Einheit, aber die sind auch verstreut. Die einen sind da, die anderen da. Vater da, Mutter da. Turbulenzen irgendwie und du wirst immer von einer Dimension in die nächste geschossen. Du kommst von der Großelterninsel dann auf die Mama-Insel, dann auf die Vaterinsel und jedes Mal Abschiedsschmerzen, jedes Mal irgendwie so, also das ist so mein persönliches, grob gesagt, Leben, was das angeht mit diesem Einheit. Und du hast vorhin das Bild gezeichnet, diesen Wunsch eigentlich nach so einer großen Familie, alle zusammen und so, ey, das kenne ich auch, Weihnachten auch, der Wunsch eigentlich, dass alle dann mal unter dem Baum und so weiter, also aufgeladen durch Hollywood und diesen ganzen Quatsch, aber da steckt ja trotzdem was drin. So ein Kernbedürfnis. Und ich erzähle es nur deswegen, glaube ich, weil jetzt kommen wir in die Position und du sprichst gerade von deiner Sorge vielleicht auch oder diesem, du wirst Vater, du würdest gerne, dass dein Kind auch in diese Einheit kommt oder in dieses Gefühl, ey, da ist die Oma, da ist der Opa, da ist die Tante und so und jetzt wohnen die so weit weg. Es ist, wie es ist, aber man kann viel steuern, auch in dieser Reduktion und in diesen Begrenzungen. Wie gestaltet man diese Qualität? Wie führt man auch die Kommunikation mit der Großmutter dann, mit dem Großvater, also deinem Vater, deiner Mutter, mit deiner Schwester, der Tante. Weil du bist ja eine ganze Zeit lang, wirst du mit Maren, ihr werdet ja die Agenten sein. Ihr werdet die ReiseveranstalterInnen sein. Also ihr werdet ja die sein, die das für das Kind in die Wege leiten oder nicht.
Ja.
Also entweder bucht ihr den Flug nach Berlin oder die Fahrt oder ihr sagt, ah nee, ich habe so viel zu tun und viel Arbeit. Nee, die Tante können wir erst in 10 Jahren sehen. Also das ist ja schon, gell, da haben die Eltern schon auch einen großen Einfluss. Oder das Kind wird früh bestärkt auch schon in einer Art von Unabhängigkeit. Ab, weiß ich nicht, wann, ab 2, 3, 4, weiß ich nicht, gell? Und der Opa kommt dann mal her und macht dann mal mit dem Kind 3, 4 Tage alleine. Also weißt du, ich glaube, da kann man schon sehr viel mit auf den Weg bringen, Aaron, in all den Begrenztheiten, um das dem Kind zu ermöglichen, dass da eben sowas stattfinden kann. Von dem Gefühl, so würde ich das jetzt ausdrücken, von Verbundenheit, weil das ist ja das Schönste, was man, glaube ich, empfinden kann, gell? Sich verbunden fühlen mit anderen Menschen, mit dem Opa, der Oma, mit wem auch immer, mit der Tante, mit dem Freund von der Tante. Also so, ja. Das ist, finde ich, voll wichtig.
Das wird die Zeit zeigen, so platt das jetzt klingt, wie wir das hinbekommen und wie da auch die verschiedenen Bedürfnisse sind dann in der Realität. Weil erstmal, das steht ja dann am Anfang, ist erstmal diese Dreisamkeit, dieses neue Leben zu dritt beginnen. Das wird ja erstmal der entscheidende Punkt sein und darauf steuern wir ja gerade. Dann doch mit großen Schritten hin. Also es ist eigentlich unglaublich, wie schnell das ist. Wir haben ja jetzt schon bald Halbzeit von der Schwangerschaft.
Ja, also jetzt, wo du das gerade sagst, gucke ich gerade auf meine Podcast-Liste für heute und ich würde gerne da an der Stelle einhaken nochmal kurz, weil, genau, du sagst gerade zu dritt, wir sind zu dritt, gell? Also weil, um vielleicht kurz ein Update jetzt auch in Katrin und mein Leben zu geben, wir waren gestern eben, gestern 20. Schwangerschaftswoche plus irgendwie, wir waren beim zweiten großen Ultraschall.
Spannend.
It's a boy, no, it's a girl. Nee, also es war halt einfach krass, weil wir kamen am Samstag aus Indien zurück und wussten am Montag um 10 nach 10 Frauenärztinnen-Termin und Thema natürlich Geschlecht, kann man ja auch nicht wissen. Wir hatten darüber gesprochen, in Indien ist es verboten. In Deutschland übrigens auch bis zum dritten Monat. Man darf in Deutschland auch nicht vor Ende des dritten Monats, wenn ich es richtig verstanden habe, das Geschlecht nicht, also da darf man nicht nachgucken, forschen oder irgendwas, weil auch da bis zum dritten Monat darf man ja, ist eine Abtreibung quasi möglich oder möglich, unproblematisch möglich. Also jetzt wieder graues Eis, ja, aber es ist auf jeden Fall vor, also bis zum dritten Monat ist ja der Abbruch einer Schwangerschaft nochmal ganz anders, als wenn man es viel später tut. Und deswegen darf man in Deutschland auch nicht, weil es gibt auch in Deutschland tatsächlich Menschen, die dann nach dem Geschlecht gehen und je nachdem, wie das Geschlecht ausfällt, dann abtreiben.
Das war mir nicht bewusst, aber absolut naheliegend natürlich. Ja,
also nicht nur in Indien ist es, da ist es nochmal gesellschaftlich wegen der Mitgift und so hatten wir anders, aber in Deutschland gibt es eben auch Menschen, die das Geschlecht als so wichtig erachten, dass sie sich für oder dagegen entscheiden wollen. Deswegen ist es auch illegal, dass vorher, also bis zum dritten Monat, kann man das wahrscheinlich auf irgendeine Art auch herausfinden, weiß ich nicht genau medizinisch. Anyway, wir waren gestern da und großer Ultraschall, also so, und wir zu dritt, also deswegen komme ich gerade, weil du gesagt hast, am Anfang diese Zeit, dann ist man ja erstmal zu dritt und dann, gestern war es halt so, meine Freundin, der Ultraschall, der ja dann auch irgendwie da, also da ist ja dann nochmal krasser jetzt, in diesem Monat, ja, man sieht einfach jetzt noch viel mehr, noch konkreter und dann ist da das Baby in so einer zweidimensionalen Videoprojektion und bewegt sich auch und so, also das heißt, man hat ja so eine Art Moment dann tatsächlich zu dritt, plus Frauenärztin, die das ganze Technische erst ermöglicht und die dann sozusagen da durchscannt vom Kopf irgendwie und sich das Gehirn anguckt und ob da alles läuft und dann zum Herzen runtergeht und also so den Körper einfach tatsächlich ja einmal scannt. Gell? Sind die Finger alle da? Ist Nahrung in der Speise, im Magen? Bewegt sich der Mund? Also wird ja wirklich geguckt. Sind die Organe alle in Ordnung? Fehlt irgendwas am Körper? Also das ist ja schon auch krass. Also ich fand das schon echt irgendwie auch jetzt nicht nur schön, sondern weil du hast die ganze Zeit das Gefühl, mit so einem leichten Schielblick nach links zur Frauenärztin, gell, hält die gleich inne, hält den Atem an und sagt, oh Gott. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen so ein Live-Mitschnitt, wo du denkst, bitte sag jetzt nicht das Falsche. So, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat nicht das Falsche gesagt. Also es war so lustig, weil wir wussten halt jetzt schon, wir haben uns dann entschieden, wir machen es jetzt nicht mit stille Post und so, sondern wir wollen es jetzt einfach wissen, ist es jetzt ein Mädchen oder ein Junge, weil in Indien haben wir, glaube ich, an die 500 wunderschöne indische Frauen-Mädchennamen gefunden und einen jungen Namen. Also man kann die Präferenz, wir hätten uns, also wenn man jetzt so sagen darf, glaube ich, die Tendenz des Wunsches wäre so, wenn wir jetzt sagen könnten, wenn der Storch oder die Störchin jetzt kommen würde, sagen, was wollt ihr? Würden wir, glaube ich, sagen, Mädchen. Und dann war das halt gestern so, dass die Frauenärztin da geguckt hat und gesagt hat, auch sie kann es aber auch nicht unbedingt zu 100% sagen. Sie guckt jetzt mal, aber dann hatte sich unser Kind irgendwie so gedreht auf so eine eigenartige, oder nicht eine eigenartige, ich glaube, das Kind hat sich so ein bisschen weggedreht. Also weil das Kind merkt schon auch, dass da jetzt der Unterschied, ja, die Wärme und so, das merkt es. Ja, den Druck.
Und den Lärm.
Genau, also das Kind merkt einfach, da kommt ja, ist irgendwas. Gell? Und irgendwie hat unser Kind sich dann so gedreht, dass dann, ja, die Frauenärztin erst meinte, ah ja, das sieht, da sieht man jetzt nichts, das sieht doch dann so aus. Ja, also das könnte. Und dann war Katrin und ich schon so, also ich war schon so, ach ja, Mädchen. Und dann aber ungefähr 35 Sekunden später meinte die Frauenärztin auf einmal so, ups, ja, was ist das denn? Und dann hat sie da so ran und sie musste das alles für uns übersetzen, weil ich konnte da ehrlich gesagt immer wieder nicht wirklich was erkennen, weil die Perspektiven sich so krass verdrehen. Mal guckt man das Kind von unten an, mal von oben, mal von links, mal so halb durch die Seite durch. Ja, egal.
Hast du das auf Video, also hast du das auf Stick?
Kann man das auf den Stick kriegen?
Ja, klar.
Nee, aber das will ich auch gar nicht.
Okay, ich schon.
Ja, krass. Nee, das hat sie uns auch nicht angeboten. Sie hat ein Foto hat sie von uns gemacht, wo man...
Und dann auf diesem Thermopapier ausgedruckt?
Ja.
Ja, das geht ja ganz schnell kaputt.
Weil ich
das
weiß. Also wo man halt dann so, man kann aufgrund des Fotos jetzt so verschiedene Theorien anstellen, ist das jetzt
also warte mal genau
ist männliches das jetzt? Geschlechtsmerkmal oder ist es nämlich ein Teil der Nabelschnur? Weil sie meinte nämlich tatsächlich, dass die Nabelschnur manchmal im Weg ist und überhaupt meinte Katrin eigentlich gestern noch zu mir, dass 20% tatsächlich genau in der, zum jetzigen zweiten Ultraschall, dass 20% der Frauenärztin das Geschlecht missdeuten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen es nicht. Die Frauenärztin konnte es nicht 100% bestimmen. Es gab einmal das, sprach es für das Mädchen, einmal für den Jungen. Und jetzt kommt noch was dazu, was so ein bisschen besonders oder was nicht besonders ist, aber was so ein bisschen. Wir haben uns ja entschieden, wir wollen keine Pränataldiagnostik machen. Also, das war für uns von Anfang an relativ klar. Wir wollen nicht vorher da schon genaue Tests machen, ist unser Kind in irgendeiner Form behindert oder nicht behindert. Genau, und die Frauenärztin hat uns gestern aber dann tatsächlich überwiesen. Aber jetzt, also nicht aus einer Besorgnis heraus, sondern sie hat gesagt, sie überweist uns jetzt zu einer Pränataldiagnostikerin, weil, also das Ultraschallgerät unserer Frauenärztin ist schon sehr gut, meinte sie, aber Pränataldiagnostiker haben dann nochmal ein krasseres Ultraschallgerät, mit dem man dann super krass gucken kann. Und zwar hat sie das deswegen gemacht, weil ein Test, der wohl gemacht wird in der 20. Schwangerschaftswoche, ist der Vierkammern, das Vierkammernbild. Mhm. Und da geht es darum, das geht ums Herz, die Herzkammer und dann noch irgendwelche anderen Kammern. Und da muss man einen bestimmten Winkel haben und da muss das Kind auch in einem bestimmten, also so, damit man sozusagen diese vier Kammern sieht und dann einfach sieht, ob alles super ist. Und das konnte sie gestern aber nicht sehen. Sie konnte nur das Herz sehen und konnte nicht in die Perspektive kommen, weil das Kind tatsächlich einfach irgendwie sich nicht so richtig, also lag einfach nicht so, dass das möglich gewesen wäre. Und dann hat sie gesagt, sie würde uns da jetzt einen Termin machen oder eine Überweisung. Wir haben jetzt einen Termin gemacht und haben dann am Dienstag nächste Woche um 14 Uhr nochmal so einen Ultraschalltermin, aber eben bei einer Pränataldiagnostikerin, die dann die primäre Aufgabe hat, dieses Vierkammernbild zu liefern. Und sie meinte auch, dass sie dann aber auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch durch dieses noch andere Ultraschallgerät eben das Geschlecht dann auch tatsächlich eindeutig bestimmen kann. Und jetzt weiß ich nicht so richtig, also es ist natürlich irgendwie toll, weil das bezahlen wir jetzt auch nicht. Normalerweise bezahlt man das ja selber. Mhm. Aber ich merke, ey, irgendwie ist das so eine zweischneidige Sache, also ambivalent, weil... Ich merke, der Test, also dieses dieser Ultraschall war jetzt schon irgendwie aufregend. Und jetzt nochmal mit so einer Pränataldiagnostikerin, die noch viel krasser guckt. Also ist ja auch gut irgendwie, aber ich merke, ich merke auch, dass mich das stresst.
Ja.
Also da so einen genauen Einblick und dann siehst du da dein Kind irgendwie und wie gesagt, keine Ahnung. Natürlich ist das schon irgendwie so ein bisschen dann doch auch der Gedanke manchmal, oh krass, hoffentlich sieht die nicht irgendwas jetzt, was wir einfach alle nicht sehen wollen.
Ja.
Oder was uns irgendwie verunsichern würde.
Wir werden auch nächsten Dienstag, wenn denn etwas zu sehen ist, diesen großen Ultraschall haben. Auch Maren und ich haben uns mittlerweile entschieden, dass wir das Geschlecht wissen wollen. Auch kein Shishi drumherum mit den Zetteln und so weiter, hatten wir jetzt schon drüber gesprochen. Sondern jetzt einfach auch Klarheit haben wollen. Auch aus dem Grund, den du jetzt, ich arbeite mich jetzt mal ein bisschen vor von dem, was du erzählt hast, weil das natürlich alles super wichtige Themen sind. Mit dem Namen, wir haben auch eine Liste mit Mädchennamen und wir haben eine im Prinzip nicht existente Liste mit Jungsnamen. Also einen, den meine Freundin favorisiert, aber ich werde da noch nicht so hundertprozentig mit warm. Und bei den Mädchen sind wir uns eigentlich sehr sicher, wie ein Mädchen heißen würde, wenn es ein Mädchen wird. Das werden wir auch am nächsten Dienstag erfahren. Das heißt, sehr wahrscheinlich werden wir dann am gleichen Tag hoffentlich erstens erfahren, dass alles gut ist und zweitens erfahren, welches Geschlecht wir erwarten können. Dazu will ich aber nachher noch mal kurz was sagen mit dem Geschlecht, weil da habe ich eine interessante Reportage gesehen. Die Pränataldiagnostik, wir haben uns auch dagegen entschieden. Bei uns wurde es auch angekündigt, dass das genau so kommen kann, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Das scheint vorzukommen, auch relativ regelmäßig. Deswegen will ich dich jetzt einfach beruhigen. Das heißt jetzt, glaube ich, erstmal gar nichts Schlimmes. Und sie hat uns nämlich genau, also unsere Frauenärztin, oder die Frauenärztin, Freundin, hatte uns das schon so genauso angekündigt, dass normalerweise das bezahlt werden muss, aber es kann sein, dass beim großen Ultraschall da irgendwie dann sozusagen keine klaren Bilder erscheinen, sodass man dann überwiesen werden könnte.
Okay,
ja, so, genau. Also von dem her scheint das in Anführungsstrichen Standard zu sein. Auf der anderen Seite kann ich das Gefühl, was du jetzt gerade beschrieben hast, unfassbar nachvollziehen, weil mir das auch bei den davorherigen Ultraschallterminen so ging. Diese Unwissenheit, diese Unabwägbarkeit, was kann da jetzt rauskommen? Weil die Frauenärztin hat mit diesem Gerät einfach eine Möglichkeit, ein Fenster aufzumachen, was uns halt komplett verschlossen ist. Wir haben, ich kann da nicht reinkriechen und nachgucken. So, das ist wie auf einem anderen Planeten. So, ich finde es immer wieder faszinierend. Ich finde das, deswegen lasse ich mir auch die Dateien geben irgendwie, damit ich das irgendwie bewahren kann. Ich finde das sehr, sehr spannend. Aber auf der anderen Seite halt auch einfach diese Abhängigkeit von der Interpretation, weil genau wie du sagst, oh, was sehe ich da jetzt eigentlich? Ist das ein Arm? Ist das ein Fuß? Was ist das? Boah, ja, auf jeden Fall mega aufregend und ja, heute in einer Woche werden wir da mehr wissen und es wird alles gut werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das Schöne, dass du es auch nochmal gerade so sagst, auch die Frauenärztin hat gesagt, also so, hey, alles, was ich sehe, ist super. Auch die Werte, ja, ist alles richtig gut. Ist einfach jetzt nur, weil ich das nicht sehen kann. So, sie hat dann auch nochmal gesagt, aber anhand von anderen Indikatoren und Zahlen, die sie dann sieht und so, sieht das alles, müsste das auch alles gut sein, aber trotzdem braucht sie dieses Bild. So. Und was du gerade sagst, genau so war das auch. Und genau, man ist so ohnmächtig. Also da ist halt so eine mächtige Technik, eine Technologie, der Ultraschall, der dann da ganz viel zeigt, was man überhaupt nicht, man kann das dann so schwarz-weiß irgendwie, okay. Und die einzige Gottheit, die im Raum steht, ist die Frauenärztin, die die Möglichkeit hat, aufgrund ihrer Kompetenz das interpretieren zu können. Und alles, was sie sagt, ist halt so Gold. Also ist halt so, du bist komplett abhängig, völlig ausgeliefert, und aber gleichzeitig siehst du völlig intime Bilder von deinem Kind und du hast aber gar keine Chance, irgendwie darauf Einfluss zu nehmen, sondern genau, es ist wie so ein hohes Gericht, was tagt.
Ja.
Ja? Und an der Stelle vielleicht als Gegenkontrast fand ich total schön, was Katrin gesagt hat, weil sie meinte einfach so, ey, mach dir keine Sorgen, ich habe ein super Gefühl, alles ist super. Und das fand ich so schön, wie sie das gesagt hat. Schön. Also es war so richtig so, sie geht jetzt seit fünf, sechs Monaten mit diesem Bauch durch die Welt. Sie hat in Indien, wie du ja mit dabei warst, das erste Mal ihr Kind treten gespürt.
Ja.
Und spürt es auch immer wieder. Und ich noch nicht. Aber und sie hat es mit so einer Klarheit einfach gesagt, ey Jonas, ich spüre, es ist alles gut. Es geht alles ist super. Wir gehen jetzt am Dienstag hin. Und das war irgendwie voll schön. Also das war so ein totaler, da könnte man jetzt auch sagen, naja bitte, also hat ihre Freundin da irgendwie, haben sie also Medizin studiert. Nee, es ist einfach eine junge Mutter, die ein Gefühl hat, gell? Und dagegen steht halt so diese Apparatur der hochtechnisierten, krassen Dinger, wo man einfach nur davor steht und staunt. Ja, aber krass, das ist jetzt krass, dass ihr jetzt am Dienstag, also oh Mann, ey, immer diese wieder leichten Parallelen, wo wir so vor so ähnlichen Schleusentoren stehen in die nächste Dimension.
Ja. Darf ich das kurz nochmal anteasern mit dem Geschlecht, weil mich das so ein bisschen beschäftigt? Nein, du.
Nee,
ja.
Nee, gerne. Voll, du hast schon, jetzt grätsche ich da nochmal rein, Verzeihung, aber Geschlecht, genau, super, das spricht das auf jeden Fall aus, was du vielleicht sagen wolltest. Ich wollte nur sagen, bei mir hat das auch einen Effekt hinterlassen, dieses dann da zu stehen. Die Mädchennamen in Indien, gell, wir hatten auch schon so verschiedene, auch unsere indische Freundin, die Akanksha, die hat auch schon ganz tolle Namen da mit in den Ring geworfen und so. Und dann stehst du da und dann sagt die Frau jetzt dieses, ach ja, das ist ja, also dann sicher nix. Ja, ne? Und dann merkst du in dir nicht, weil ich mich irgendwie so ein bisschen auch drauf, ich weiß auch nicht, gell, so die Vorstellung, Mädchen, ich bin Junge, jetzt ein junger Mann, naja, gell, so ein mittelalter Mann irgendwie, aber irgendwie so, ich weiß auch nicht, vom Gefühl her, glaube ich, habe ich so ein bisschen Respekt davor, wenn es ein Junge wird, weil dann habe ich so das Gefühl, oh krass, dann bin ich ja der Vater von einem Junge. Also das heißt, wir haben die Vater-Jungs-Nummer dann am Laufen. Gell, so, darüber habe ich ein ganzes Theaterstück entwickelt. So, schwierig, schwierig, schwierig. Bei den Mädchen, das ist so, da bin ich irgendwie leichter, habe ich das Gefühl. Das ist, die hat nicht das, die wird kein Junge, die ist dann nicht, die wird kein Mann. Weißt du, die muss in mir nicht jetzt ihr Vorbildfunktionsding, also das ist eins zu eins. Deswegen, und irgendwie, weil ich mich irgendwie auf ein Mädchen noch, ich weiß auch nicht, ich würde mich, keine Ahnung, ich freue mich irgendwie, ich würde gerne ein Mädchen. Jetzt habe ich es einfach mal gesagt. Wenn das jetzt Jonas, später mein Sohn hört hier in dem Podcast, ja. Willst du nicht ein Traumata entwickeln, weil du ja eigentlich ein Mädchen wolltest?
Jonas, ich weiß nicht, ob du hast dir die letzten Folgen noch nicht angehört, weil ich die beiden Spuren noch nicht verbunden habe, aber du sagst das in fast jeder Folge.
Ach du Scheiße! Cut, Aaron, Aaron, dieser Podcast besteht aus uns beiden. Ich werde meine AnwältInnen einschalten. Nein, um das zu Ende zu bringen, Aaron, voll toll, dass du sagst. Also jetzt bin ich doppelt geoutet hier, mit Mädchenwunsch. Jedenfalls, was dann passiert ist, als die Frauenärztin das dann so plötzlich in den Raum oder so, dass das da auf einmal so eine Möglichkeit war und ich innerlich so, oh, ja, wie schön, welcher von den 50 indischen Mädchennamen wird's denn? Und Katrin auch schon so ein leichter Händedruck an meiner Hand, gell, und dann auf einmal, von jetzt auf gleich, platzt diese Blase, weil dann auf einmal so eine Art von Objekt erscheint, was möglicherweise ein männliches Geschlechtsmerkmal sein könnte. Und auf einmal ist so klar, ah, nee, krass, wird ein Junge. Danach war es wieder nicht klar, gell? Aber es war plötzlich dann so, ey, jetzt ist doch ein Junge. Egal, ich will nur damit sagen, damit du gleich auch das erzählen kannst. Für mich, ich ziehe da jetzt sowas raus wie, hey, vollkommen uninteressant. Also es ist wirklich, gell, ey, Mädchen schön, Junge schön. Lasset gesund sein, ja, und lasset ein Mensch werden. Und weißt du, ob es jetzt ein Junge wird, wo wir dann irgendwie noch einen schönen Namen finden werden, oder ob es ein Mädchen ist und wir haben da schon einen von 50, dass das nicht so wichtig ist. Also das hat für mich schon, glaube ich, diese emotionale Achterbahn in dieser kurzen Zeit mit diesem Ultraschall, gell, hat das für mich eigentlich gezeigt, dass ich mich gerne jetzt gerade so ein bisschen davon verabschieden möchte, dass es ein Mädchen werden soll.
Okay, das ist ja, was die Geschichte anbetrifft,
ja,
ein schönes Fazit. Wir haben übrigens nur zwei Mädchennamen auf der Liste und eigentlich auch schon eine Favoriten. Also Mädchen wäre wirklich easy für uns. Auch das ist der Grund, also das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir beide eher aktuell, muss ich dazu betonen, aktuell zu den Mädchen tendieren. Das ist aber wirklich eine Bequemlichkeit, weil ein Jungsnamen ist so unfassbar schwer.
Ja.
Aber zum Thema Jungs, Mädchen, Geschlechtsidentität, das ist ja ein zu Recht ein Thema auch unserer Zeit, weil es eben nicht nur ein ideelles Thema ist, sondern auch ein biologisches Thema. Und ich habe ich weiß nicht mehr, welcher Sender, das war so eine Reportage, ich glaube, die war von 22, also schon ein, zwei Jahre alt, wo ein Reporter eben versucht hat herauszufinden, wie sieht es eigentlich aus mit dieser ganzen Gender-Thematik, eigene Geschlechtsidentität. Und zum einen kam da irgendwie raus, das war jetzt nicht alles, also ging es jetzt nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern einfach Eindrücke sammeln, dass die junge Generation, also die jetzt so 14, 15, 13 und jünger sind, für die ist das völlig normal, dass es diesen Punkt gibt in der Pubertät, danach, dabei, egal, davor, indem man sich sozusagen fragt, ja, was will ich denn sein? Also jetzt mal ganz platt runtergebrochen. Und dass das einfach zu respektieren ist und das bei anderen auch respektieren. Und sie für sich selbst sagen, okay, ich habe mich entschieden, ich fühle mich wohl in dem Körper und das stimmt überein, meine biologischen Geschlechtsmerkmale mit meinem inneren oder meiner Geschlechtsidentität. Wunderbar, toll. Wenn es anders wäre, auch toll. So. Das ist in unserer Generation vielleicht noch leichter als in der Generation unserer Eltern, aber es ist ja, war vor 20 Jahren, was das anbetrifft, völlig abwegig, dieses Selbstverständnis. So, jetzt kommt aber diese biologische Komponente dazu. Da war ein weitesten Sinne ein Biologe, der sich eben mit der Geschlechtsentwicklung, Genetik und so weiter beschäftigt. Und der meint, eigentlich aus biologischer Sicht müsste man dieses ganze Konzept von Geschlecht mit zwei Polen komplett ad acta legen und überdenken. Weil diese Bandbreite, und das ist ja alles noch ein Gebiet, das wird ja immer noch geforscht, der Wissensstand wächst und wächst und wächst. Er sprach von ungefähr 1000 Genen, die mittlerweile identifiziert sind, die das Geschlecht in Anführungsstrichen nicht definieren, sondern aus denen das Geschlecht sozusagen gebaut wird, um es mal so auszudrücken, ob jetzt innerlich, äußerlich und so weiter. Und dass das unfassbar viele Facetten hat. Also es ist eigentlich im Prinzip wie eine, ja, nicht mal wie eine Landstraße, sondern, ja, wie soll man das sagen, wie ein großer Nebel sozusagen. Und diese Gene, die eben auch Einfluss auf das Geschlecht haben eben nicht immer mit XY-Chromosomen zu tun, auf denen die da irgendwie angedockt sind. Also ich bin kein Genetiker, so ganz verstehen tue ich es auch nicht, wie das alles so funktioniert mit den Aminosäuren, mit der DNA und so weiter. Aber das habe ich schon verstanden, dass das einfach eine so breite Facette ist. Und ich kenne das bei, bei Verwandten, ich kenne das sogar bei mir, wenn ich so in mich hineinfühle, ich bin biologisch ein Mann und ich fühle mich auch als Mann, also das ist bei mir eigentlich relativ klar. Und trotzdem habe ich gewisse, wie sagt man das dann so, weibliche Seiten, oder das ist alles so ein schwimmender Prozess sozusagen, der halt bei mir relativ klar in Richtung männliche Seite geht, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber für, wenn ich jetzt an mein Kind denke und in der Zeit, in der das Kind aufwachsen wird und mit dem Wissen, was wir jetzt so haben, weil wir ja auch wissen, dass der größte Teil davon einfach von außen drauf gestülpt wird, auch mit dem das ist Mädchenkram und so das Ganze, das kommt dann halt über die Kita und über äußere Einflüsse und hat nichts mit dem Inneren zu tun. Da, auch da wieder sozusagen dazu beizutragen, dass das Kind ein selbstbestimmtes Leben führen kann, dass auch das möglichst selbstbestimmt passieren kann, ohne Indoktrinierung. Trotzdem wird es ein, also zu, ich sag mal, 80% wird es ein männliches oder ein schlechtes, männliches oder ein weibliches Geschlechtsmerkmal haben. Und nach dem werden wir den Namen aussuchen. Was wir nicht tun werden, ist nach dem Geschlecht die Farbe der Klamotten und die Spielsachen und so. Das ist jetzt schon klar, da haben wir auch schon vorgesorgt und alle vorgewarnt, dass wir gewisse Sachen einfach nicht wollen. Was so ein bisschen konterkariert, was du vorhin beschrieben hast, so diesen Respekt davor, um es mal so auszudrücken, ein Vater eines Sohnes zu sein. Weil ich glaube und ich hoffe auch ein bisschen, weil in der Beziehung zu meinem Vater gibt es auch so, beziehungsweise vor allem in der Beziehung von meinem Vater zu seinem Vater, war das halt auch immer ein Thema, so diese Rolle, die erfüllt werden muss. Und da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Egal ob Mädchen oder Junge. Und werde versuchen, das irgendwie anders zu machen und mich davon nicht so treiben zu lassen, und hoffe, weil das ja wieder, das, wir haben so oft über Druck gesprochen, weil es ja wieder so einen externen Druck drauf gibt, der irgendwie in eine falsche Richtung führen könnte.
Ja, ich meine, du hast jetzt einen Riesen, also was ist ein Riesen, haben wir zusammen aufgemacht, das Thema, gell? Ganz naiv vor dem Ultraschall, ist es jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Jetzt würde die Gender-Fraktion würde uns hier zwischengrätschen und die Mikrofone zerkröppeln, also zerschlagen, gell? Weil, ja, Entschuldigung mal Leute, in welchem Mittelalter seid ihr denn stehen geblieben? Junge oder Mädchen, wovon redet ihr? Also will ich nur sagen, es gibt ja auch, ja, also ganz auch unterschiedliche Haltungen dazu, die auch berechtigt sind, aber alles ist irgendwie auf eine Art, hat einen Grund und auch eine Berechtigung, auch dass ich vor dem Ultraschall stehe in meiner Biografie als Jonas Beck mit 42 Jahren, wo ich groß geworden bin und so weiter, was ich erlebt habe und so weiter, wie ich mich fühle und so weiter mit meinem Vater und so weiter und so weiter, und da stehe und sage, boah, ich wünsche mir ein Mädchen, und auch wenn mir jetzt Steine an den Kopf fliegen und Flaschen und Mikrofone und so weiter, gell, bin ich ja der ich bin. Und ich bin geprägt, wie ich bin. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht öffnen kann für neue gesellschaftliche Entwicklungen, die zum Glück auch voranschreiten. Sonst würden wir immer noch irgendwie in der Höhle leben. Wobei auch eine Höhle hat was für sich. Mhm. Aber was ich sagen will, ist, oder was mir noch, glaube ich, wichtig ist, dass, genau, es gibt also einerseits das, was gerade passiert in unserer Welt, in der Gesellschaft. Und da sind wir aber auch nicht die Gesellschaft der Welt. Es gibt sehr unterschiedliche Gesellschaften, die das sehr, sehr unterschiedlich auch sehen, zum Teil. Aber dass da ganz viele Möglichkeiten aufgehen. Und wenn diese Möglichkeiten, vor allen Dingen, dass die Möglichkeit mit sich bringen, dass ein Mensch sich befreien kann oder frei fühlen kann oder selbstbestimmt leben kann, ist das ja fantastisch. Wir hatten kurz die Frage, Katrin und ich, also ich habe das mal so halb im Humor gesagt, ja, hä, männlich oder weiblich, keine Ahnung. Also vielleicht sollten wir einen geschlechtsneutralen Namen finden, oder vielleicht, also weil ich kurz gedacht habe, naja, wenn man sich jetzt aber up to date sieht mit der Gender-Debatte, dann kann man doch gar nicht mehr männlich oder weiblich denken. Und dann habe ich aber gemerkt, ich denke aber so. Also es bringt ja auch nichts, mir zu behaupten, ich würde anders denken. Ich denke in männlich und weiblich. Was nicht heißt, dass ich einem Menschen, der sagt, er ist nicht männlich und weiblich, das abspreche. Aber ich persönlich denke, wenn ich an mein Kind denke, das wird ein Junge oder ein Mädchen. Ich denke jetzt nicht, das wird möglicherweise eine non-binär gelesene Person. Das ist nicht mein Denken, so bin ich nicht aufgewachsen. Was, wie gesagt, was wichtig an der Stelle, was nicht heißt, dass ich mich dem verschließe. Nur, ob mein Kind mit 15, 16 sich dann umentscheidet und sagt, ey, sorry Leute, jetzt ist mir alles altbacken hier, ich bin non-binär, ist dann aber die Sache meines Kindes. Ich bin jetzt erstmal der Vater, der vor dem Ultraschall steht und hört, Mädchen, ja, dann soll es doch, dann, weißt du?
Das wollte ich auch überhaupt nicht, also das war nicht meine Intention meiner kleinen Ansprache jetzt hier gegenüber, sondern eher, um den Druck wegzunehmen, jetzt, wenn es ein Junge wird. Ja. Ein Satz noch dazu, was mich aufgeschreckt hat, was einfach nicht so im Bewusstsein ist. Jedes Jahr werden Tausende von Operationen gemacht an 0- bis 2-jährigen Kindern, um ein Geschlecht festzulegen. Weil ganz, ganz viele Kinder eben genau dazwischen irgendwo in dieser Facette sind. Auch das könnte uns passieren und da, also, das sollte man nicht machen.
Interessant, habe ich auch gehört.
Weil das ja einfach dieser gesellschaftliche Zwang immer noch ist.
Definier dich,
genau. Das, ich denke auch so. Ich denke auch in diesem Muster, was du gerade beschrieben hast, hauptsächlich. Und auch wenn ich an mein Kind denke, wird es entweder ein Junge oder ein Mädchen. Klar, das ist so tief in mir drin. Und trotzdem ist eben so eine Bewusstseinsebene da, es könnte sein, dass, so. Ja, von dem her, auch da, was ja für vieles gilt, sollten wir auch das Thema nicht so ernst nehmen, sondern auf uns zukommen lassen. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass jetzt außer mit dem Namen, dass ich da jetzt keine wirkliche Präferenz habe. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Ich freue mich über beides. So ein bisschen habe ich das Gefühl, heute kann ich es ja noch sagen, weil es noch nicht feststeht, ich habe irgendwie das Gefühl tatsächlich, dass es bei uns ein Mädchen wird. Das Gefühl kann morgen schon wieder anders sein, aber das begleitet mich jetzt schon seit ein paar Wochen. Und darüber würde ich mich auch sehr freuen. Aber ich würde mich auch über einen Jungen freuen.
Das ist immer so schwierig. Dieses, aber hey Jungs, aber, Leute, gell, nicht ja. Jetzt in die direkt zum Therapeuten buchen. Eure Väter wollen euch auch.
Ja, ja.
Irgendwie.
Nein. Hört mal in Folge 263 nach, da erzählen wir euch das nochmal genau.
Du, aber, du weißt schon, dass wir das nächste Mal wahrscheinlich hier an den Dingern sitzen und uns gegenseitig hier ganz klar sagen, was das ist.
Jo.
Ich würde an der Stelle gerne noch kurz einen Verweis, wenn es für dich okay ist.
Oder okay.
Also weil das gerade sehr viele interessante Aspekte waren jetzt mit selbstbestimmt aufwachsen, selbstbestimmt leben, gell, Thema Gender. Und zwar hatte ich dir vor ein paar Wochen schon mal erzählt, ich hatte die Ehre für den Deutschlandfunk, ja. Mache ich kurz mal einen kleinen Hörtipp. Deutschlandfunk hat das Format Die lange Nacht. Das ist immer so ein 3-Stunden-Format, wo es richtig intensiv um ein bestimmtes Thema geht. Und eine Kollegin und ich, wir waren sozusagen, wurden als Sprecher gebucht, um diese lange Nacht zu moderieren. Und zwar ist das die lange Nacht vom Wert der unsichtbaren Arbeit. Kann man also auch in der Mediathek des Deutschlandfunk finden, ja, die lange Nacht vom Wert der unsichtbaren Arbeit. Und es geht 3 Stunden darum, es geht um Care-Arbeit. Also einerseits das Thema, wer kümmert sich um was in unserer Gesellschaft? Das sind immer noch vor allem die Frauen. Ja, also gibt es ein Ungleichgewicht, das ist jetzt auch nicht überraschend, aber es ist immer noch so. Und es geht auch um das Thema Geburt, es geht um das Bonner Geburtshaus zum Beispiel und es geht um Hebammen, es geht darum, was eine Hausgeburt heute sein kann. Und das, also da spricht zum Beispiel eine der Hebammen vom Geburtshaus Bonn darüber, wie die Hausgeburt eigentlich so ein bisschen aus dem Bewusstsein gekommen ist und aber eigentlich die ursprüngliche Form ist und dass Frauen dazu durchaus in der Lage sind, dass auch ohne männliche Oberärzte sozusagen, um es mal ein bisschen polemisch auszudrücken, schaffen können und was die Vorteile auch sind von selbstbestimmtem Gebären. Das ist ein Aspekt, die Care-Arbeit. Dann geht es aber auch ganz stark um Gender und es geht ganz stark darum, wie wir unsere Kinder prägen. Also wie sorgen wir dafür, dass Mädchen denken, sie sind Mädchen, weil sie immer nur pink anziehen und in der Küche helfen müssen. Und warum sind Jungs Jungs, weil sie immer nur blau anziehen, ja, und nichts tun müssen und die Mädchen alles für die Jungs tun. Also ganz, ganz viel auch geht es um genau das, was wir gerade besprochen haben. Und es werden sehr viele interessante Autoren, Autorinnen da auch zitiert und deswegen nur als kleiner Backup-Hörtipp. Ich finde es eine sehr intensive, 3-stündige Auseinandersetzung mit diesen Themen. Genau.
Ja, werden wir, jetzt können wir es ja sagen, auch noch in die Shownotes packen. Ein Spruch, den ich schon immer mal sagen wollte.
Yeah! Jetzt melde ich ein Flugzeug.
Jetzt kriegen wir ein Flugzeug, jawohl. Da ist es.
Ich habe übrigens zum ersten Mal jetzt kurz vor der Sendung, Aaron, habe ich gedacht, Flugzeuge im Bauch. Das ist ja irgendwie auch so ein Lied aus den 90ern. Herbert Grönemeyer.
Ja, Grönemeyer.
Genau, also weil wir immer dieses Abfliegen, Papas im Anflug, unsere schönen Militärflugzeuge hier aus der Umgebung. Aber gleichzeitig ist es ja auch voll schön, weil es ja auch Flugzeuge im Bauch sind, die man manchmal ja so hat, wenn man darüber nachdenkt, dass man bald Papa wird.
Ja. Ach, schön. Ah, wenn wir ein bisschen Geld für GEMA übrig haben, dann spielen wir den mal ein. Jawohl.
Jawohl. So, Aaron.
Ja, das war doch war mal wieder ein Ritt, Jonas. Ja. Aber wir haben, also ich habe alles von meiner Liste geschafft und noch viel, viel, viel mehr. Du signalisierst das auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal nach den jeweiligen Untersuchungsterminen. Das wird ja ganz spannend. Und da freue ich mich total drauf. Und bis dahin sage ich vielen Dank, Jonas.
Vielen Dank, Aaron.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.